Kapitalmarktbriefing. Der Deep Dive in die Finanzwelt. Mit Jörg Kukies.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu dieser neuen Podcast-Reihe von The Pioneer. Ich bin Josie Müller, zuständig hier für all das, was es bei uns rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen zu hören gibt. Was erwartet Sie mit diesem neuen Podcast? Es wird die perfekte Ergänzung zu unserem allsonntaglichen Investment-Briefing von der Wall Street einerseits und zum Ökonomie-Briefing von Lars Feld und Justus Haukapp andererseits. Wir richten hier den Blick auf Entwicklungen und Hintergründe, die prägend für Märkte, Unternehmen und Investoren sind. Sprechen über Trends, Risiken, Chancen und politische Entscheidungen, wobei wir über die klassischen Nachrichten dazu hinausgehen und tiefer einsteigen. Für die Expertise sorgt der Mann, der ja wie ein gesundes Portfolio breit aufgestellt ist. Er war von 2018 bis 2024 Staatssekretär im Bundesfinanzministerium und Bundeskanzleramt und von November 2024 bis Mai dieses Jahres Bundesfinanzminister. Doch vor dieser politischen Laufbahn war er 17 Jahre bei Goldman Sachs in London und Frankfurt, zuletzt als Co-Chef des Deutschlandgeschäfts. Schönen guten Tag und herzlich willkommen, Jörg Kukies.
Guten Tag, Frau Müller.
Unsere treuen Pioneers kennen Sie ja von dieser Stelle hier schon durch die Interviews mit Gabor Steingart. Aber wie fühlt es sich an, mit der ersten ganz eigenen Podcast-Reihe hier bei The Pioneer an den Start zu gehen?
Ja, es ist ein spannendes Projekt. Ich habe ja schon ziemlich viele Podcasts gemacht, sowohl sozusagen offizielle im BMF haben wir öfters mal Sachen mit dem Social Media Team publiziert. Und seitdem ich im Mai da rausgegangen bin, habe ich auch schon ein paar Podcasts gemacht. Also von daher ist auch nichts ganz Neues.
Welche Themen sind denn Ihrer Meinung nach in den Medien hierzulande nicht präsent genug und sollen deshalb hier in diesem Ihrem Podcast mehr Raum bekommen?
Ja, das Thema, der Schwerpunkt soll ja Kapitalmarkt sein. Also von daher wird es sicherlich spannend sein, mal ein bisschen hinter die Oberfläche zu gucken oder unter die Oberfläche, ob jetzt der DAX bei 23 oder 22 oder 24.000 steht und ob 10 Jahre Bundesanleihen bei 2,7 oder 2,8 oder 2,6 stehen. Hier kommt es ja wahrscheinlich eher auf die Hintergründe und ein bisschen auch sicherlich durch meinen Background auch den Einfluss von politischen Entscheidungen auf die Märkte an und solche Sachen können spannend werden.
Und was sollen Hörerinnen und Hörer aus dieser Podcast-Reihe im Idealfall immer mitnehmen können? Also ist das Anlageinspiration, wird sich der eine oder andere jetzt vielleicht fragen, Erkenntnisgewinn, Horizonterweiterung, Orientierung, also vielleicht eine Art Wegweiser für die Themen, wo es sich lohnt, genauer hinzuschauen oder tiefer einzusteigen?
Also Anlagetipps, das erste, was Sie genannt haben, definitiv nicht. Ich bin kein Aktienmarktstratege, ich bin kein Aktienanalyst. Wenn Sie mich fragen, welche drei Aktien soll ich kaufen, bin ich sicherlich nicht der Richtige. Also von daher sind es eher so die großen Linien, wie beeinflussen geopolitische Entscheidungen die Märkte, was muss gemacht werden, um Märkte von Deutschland zu überzeugen, welche Reformschritte stehen an, wie kommen wir aus unseren Wachstumsproblemen raus. Also ich würde eher sagen, das große Bild. Und weniger jetzt die Frage, ob jetzt Nvidia überbewertet ist oder nicht, was sicherlich eine Frage ist, das zu Recht viele beschäftigt. Aber da wäre ich jetzt nicht der kompetenteste Gesprächspartner für diese Frage.
Können Sie sich noch daran erinnern, wann und wie Sie die wirklich allererste Berührung mit einem Kapitalmarktthema im weiteren oder engeren Sinne hatten?
Die Feba-Aktie. Da war ich, schätze mal, so 16 oder 17. Da hatte ich in irgendeiner Zeitung darüber gelesen, dass Feba eine tolle Aktie ist. Und dann habe ich mal mit einem bisschen, was ich erspart hatte, mir, ich weiß gar nicht mehr, es waren drei Aktien oder so irgendwas.
War es ein gutes Investment oder ein Fehler?
Es war gut, es lief ordentlich und irgendwann war ich ganz stolz und habe auch ein bisschen Gewinn gemacht, aber auch kein Risiken.
Nun hat sie ihr Weg ja dennoch nicht ausschließlich in die Investmentbranche geführt, sondern auch in die Politik. Sie haben sich früh politisch engagiert, allerdings nicht, wie man vielleicht am ehesten vermuten würde, in der FDP oder CDU, sondern bei den Sozialdemokraten, waren Anfang der 90er Jahre sogar Landesvorsitzender der Jusos in Rheinland-Pfalz, sind bis heute ja auch SPD-Mitglied. Da stellt sich für einige die Frage, wie das zusammengeht. Also das Haifischbecken der Kapitalmärkte und dann der ja eher gemeinwohlorientierte soziale Ansatz. Wie erklären Sie diesen vielleicht ja nur vermeintlichen Widerspruch?
Also ich würde mal sagen, es ist eine rein deutsche Angelegenheit. Ja, als ich in den USA bei Goldman angefangen habe, war der CEO gerade ein Demokrat. Dann war es ein Republikaner. Also ich würde mal sagen, in anderen Ländern wird das nicht als so eine wahnsinnige Besonderheit angesehen. Das gleiche in Großbritannien, zu der Zeit, als ich in London war, war das jetzt auch absolut nicht unüblich oder so, dass Leute von Labour da waren.
Sie haben das ja letztlich auch verbinden können. Nach über anderthalb Jahrzehnten im Bankenbusiness haben Sie etwa 7 Jahre der SPD beratend zur Seite gestanden. Genauer gesagt Olaf Scholz in seinen verschiedenen Regierungsämtern, auch als er Kanzler war. Und sind selbst vor so ziemlich genau einem Jahr ins Rampenlicht gerückt als Bundesfinanzminister, nachdem Christian Lindner im Zuge des aus der Ampelregierung gegangen ist. Was haben Sie aus dieser Zeit mitgenommen? Eher Gutes oder eher das Gefühl, danke, aber nein, danke, nicht nochmal?
Also jeder, der das Privileg hat, Finanzminister der Bundesrepublik Deutschland sein zu dürfen, ist natürlich eine ganz große Ehre. Inhaltlich ist es jetzt nicht wesentlich anders, weil natürlich die Themen, die man als Staatssekretär bearbeitet, auch Themen sind, die man als Minister bearbeitet. Aber es ist natürlich eine ganz andere Wahrnehmung, weil natürlich man viel mehr im medialen Blickpunkt steht. Man muss sich um alle Themen und nicht nur um eines. Es gibt im Finanzministerium ja mehrere Staatssekretäre, die die Themen unter sich aufteilen. Das heißt, man muss natürlich wesentlich generalistischer sein, weil man natürlich Steuern, Haushalt, Finanzmärkte, Europa, alle Themen auf dem Tablett hat. Und auf der anderen Seite muss man es natürlich auch wieder realistisch sehen. Wir hatten natürlich auch eine Phase, nachdem die Ampel zusammengebrochen war, waren wir in einer sogenannten Minderheitsregierung. Das heißt, es war jetzt auch kein normales Regieren, weil natürlich die Möglichkeit, Gesetze einzubringen, die dann im Bundestag umzusetzen, nicht gegeben war. Von daher musste man sich natürlich auf die Sachen konzentrieren, die noch machbar waren. Und dann kam natürlich nach der Bundestagswahl für viele etwas überraschend nochmal diese Gelegenheit, über die Verfassungsänderung uns die Möglichkeit zu geben, im Bereich Verteidigung und Infrastruktur einiges auf den Weg zu bringen.
Ich wollte gerade nach der Schuldenbremse fragen. Sie haben ja ganz maßgeblich zur hart diskutierten Lockerung beigetragen, unter einigen bis heute wahnsinnig umstritten, spätestens nachdem nun immer klarer wird, dass die darüber getätigten Ausgaben, so zumindest der Vorwurf, nicht so klar investiven Charakter haben, wie sich das einige Ökonomen gewünscht hätten. Was sagen Sie denn im Nachhinein?
Ich würde jetzt mal sagen, nach 7 Monaten, nicht mal 7 Monaten Amtszeit der neuen Bundesregierung, ist wesentlich mehr passiert, als man gemeinhin so, wenn man denkt, wenn man die Zeitung liest. Ja, ich meine, das Verfahren bei den Bundeswehrausgaben läuft. Wir bekommen von allen Unternehmen der Verteidigungsindustrie, wenn die ihren Kapitalmarktausblick geben, nicht nur Rheinmetall, sondern auch Hensoldt und andere haben da entsprechende Kommentare gemacht, ganz klare Aussagen, dass die zunehmende Intensität von Bestellungen von der Bundeswehr jetzt schon spürbar ist. Es werden Kapazitäten erweitert, auch mit dem Vertrauen, dass das über die nächsten Jahre jetzt Beschaffungsprogramme geben wird, dass diese Beschaffungsprogramme auch ganz klar einen Industrieschwerpunkt Europa haben. Ich war gerade in der vergangenen Woche bei 2 Bankenkonferenzen, die beiden ihre sogenannten Fiskalmultiplikatoren für den Verteidigungsbereich in Deutschland nach oben genommen haben. Will heißen, wie viel von dem Geld kommt tatsächlich in der deutschen Volkswirtschaft an, mal vereinfacht gesagt. Das heißt, der Markt deutet darauf hin, dass da wesentlich mehr passiert, als man manchmal den Eindruck haben könnte, wenn man in der Zeitung liest, es passiert ja gar nichts. Und für die Infrastruktur können wir gleich auch nochmal ein bisschen ausführlicher drüber reden, würde ich auch sagen. Das sogenannte Errichtungsgesetz, mit dem das Infrastruktursondervermögen jetzt in die Umsetzung geht, ist schon verabschiedet. Im Haushalt 26 sind ganz konkrete Sachen drin, in der mittelfristigen Finanzplanung sind ganz viele Sachen drin. Es geht natürlich immer besser, es geht immer mit mehr Zusätzlichkeit, es geht immer puristischer, aber ich würde mal sagen, den Eindruck, den man teilweise hat, dass da viel zu wenig passiert, den habe ich nicht. Und wenn ich mit Anlegern spreche, haben viele internationale Anleger da auch ein wesentlich positiveres Bild von dem, was in Deutschland passiert, als man bekommt, wenn man hier sich informiert.
Ja, weil tatsächlich, wenn ich mir die Schlagzeilen der vergangenen Wochen anschaue, dann sind das ja doch eher kritische Schlagzeilen, wonach Investoren ihre Geduld verlieren, die Aufbruchstimmung sei weg. Gerade internationale Investoren seien enttäuscht von der Aufbruchstimmung im Frühjahr nach Antritt von Bundeskanzler Friedrich Merz, sei nicht mehr viel übrig. Und Sie sagen aber, in Ihrem Umfeld oder Netzwerk erleben Sie eher das Gegenteil.
Ja, also ich war letzte Woche bei 3 Investorenkonferenzen in London eingeladen. Asset Manager, Private Equity, Venture Capital, Staatsfonds und so weiter. Da gab es erstens ein riesengroßes Interesse an Deutschland. Zweitens eine nach wie vor positive Grundstimmung. Natürlich auch kritische Nachfragen. Natürlich fragen die, wie schnell wird es umgesetzt? Wird es umgesetzt? Wie wird es umgesetzt? Wann kommen die Strukturreformen, die zusätzlich zu der Fiskalpolitik erforderlich sind? Aber generell würde ich sagen, ist die Perspektive auf Deutschland, die ich wahrgenommen habe, sowohl aus meinen inzwischen auch 3 Besuchen in New York und London, deutlich positiver als das, was man hier so teilweise liest. Aber auch nicht euphorisch. Also das will ich gar nicht suggerieren. Ja, es ist nicht so, dass jetzt alle sagen, super, Deutschland hat alle Probleme gelöst. Aber da wird einfach ein bisschen realistischer drauf geguckt. Die Bundesregierung ist jetzt seit 7 Monaten im Amt. Sie hat größenordnungsmäßig 20 Gesetze verabschiedet zur Umsetzung der Fiskalpolitik, zu Strukturreformen. Da wird einfach wahrgenommen, dass da deutlich mehr passiert, als wenn man so teilweise Aussagen liest, es passiert ja nichts.
Sie haben es ja schon angesprochen, gerade im Bereich der Infrastrukturreform und des Bürokratieabbaus. Das sind ja die Bereiche, wo potenzielle Geldgeber auf maßgebliche Änderungen warten. Wie viel Zeit muss man dieser Bundesregierung denn Ihrer Meinung nach geben, um ein vielleicht faireres Zwischenfazit zu ziehen, das dann auch auf breiter Front optimistischer stimmt?
Ich nenne Ihnen mal 2 konkrete Beispiele, über die ich mit einigen Investoren gesprochen habe. CO2-Abscheidung und 5G, 6G, Glasfaserinfrastruktur. Ja, also die CO2-Abscheidung wurde von der chemischen Industrie, von der Stahlindustrie, von der Aluminium, Kupfer, alle Industriesektoren Deutschlands, die viel Energie verbrauchen, haben mir, als ich im Kanzleramt war und auch als Finanzminister, immer wieder gesagt, Deutschland ist eines der ganz wenigen Industrieländer, die CO2-Abscheidung immer noch nicht erlaubt. In Deutschland war es bis vor kurzem sogar verboten. Die Bundesregierung hat einen Gesetzentwurf dazu gemacht. Der Bundestag hat nichts entschieden, weil er nichts entscheiden konnte, weil Teile der Regierungskoalition offen dagegen waren. E.ON hat gerade einen Bericht veröffentlicht, in dem sehr genau geguckt wurde und verglichen wurde, was die industrielle Effizienz verschiedener Dekarbonisierungsstrategien. CO2-Abscheidung, also CCUS, wurde als diejenige, die pro vermiedener Tonne CO2 die kostengünstigste ist. War aber in Deutschland verboten und die Ampelkoalition hat es nicht geschafft, obwohl es einen Gesetzentwurf gab, dem alle Ministerinnen und Minister im Bundeskabinett zugestimmt haben, haben es nicht geschafft, das durch den Bundestag zu bringen. Weniger als 6 Monate, nachdem die neue Bundesregierung im Amt ist, ist das Gesetz beschlossen. Sogar teilweise noch besser mit manchen Infrastrukturen. Also von daher würde ich sagen, deutliche Verbesserung. 5G, 6G-Infrastruktur, Planungsbeschleunigung. Wir haben eine Einigung gehabt damals zwischen Scholz, Lindner, Habeck, dass wir die 5G, 6G-Infrastruktur ins überragende öffentliche Interesse stellen. Das ist das gleiche Instrument, mit dem wir die LNG-Terminals so schnell gebaut bekommen haben. Waren die 3 Spitzen der Koalition sich einig? Die Grüne Partei hat dann aber in den weiteren Beratungen gesagt, nee, wollen sie nicht und hat im Bundestag dann geblockt. Ganz konkret, es sind einfach Sachen, die in der neuen Konstellation jetzt, in der jetzigen Situation beschlossen nach wenigen Monaten. Das sind einfach Sachen, auf die Investoren natürlich sehr genau gucken. Das sind natürlich Spezialthemen. Das ist völlig klar. Das ist kein Thema, das jetzt Titelseite ist, das jetzt die Welt in einem Sprung verändert. Das sind aber Sachen, in denen Telekommunikationsunternehmen sehr genau geguckt haben, weil wir tatsächlich es in vielen Regionen Deutschlands nicht schaffen, 5G, 6G-Infrastruktur schnell geplant, aufgebaut zu kriegen. Oft wird sogar widersprochen in den ganzen Planungsverfahren. Und jetzt haben wir es geschafft, eine unheimliche Beschleunigung reinzukriegen. So, das wird jetzt natürlich auch wieder dauern, weil natürlich jeder, der jetzt dieses rechtliche Instrumentarium hat, erstmal planen muss, Investitionsentscheidungen treffen muss. Aber auf jeden Fall geht es jetzt voran. Und das sind einfach mal rausgepickt von den 20 Gesetzen, die ich Ihnen genannt habe, sind es mal 2 ganz konkrete. Bei Dekarbonisierung energieintensiver Industrien und Telekommunikationsinfrastruktur, wo, glaube ich, jeder sich einig ist, dass es höchste Zeit ist, dass wir da vorankommen. Und tatsächlich die neue Regierungskonstellation hat da schon Sachen geliefert, zu denen die Ampel nicht in der Lage war. Und ich bin ja der Letzte, der jetzt ein Interesse dran hätte, die neue Regierung überproportional zu loben, weil das ja negativ auf die Regierung, der ich angehört habe, reflektiert. Aber es ist einfach die Realität.
Also ich hätte jetzt wirklich gern Ihre neuen Podcast-Kollegen hier aus unserem Haus an meiner Seite, unsere Ökonomen Lars Feld und Justus Haukapp, denn die sehen da durchaus eine andere Realität. Sind Sie denn anders als die beiden auch positiver gestimmt, wenn Sie nach Brüssel bzw. Straßburg schauen? Denn zur Realität gehört ja auch, dass uns in gewissen Bereichen ein Stück weit die Hände gebunden sind, so wie jedem EU-Land, weil es eben bestimmte Vorgaben gibt. Vor etwas über einem Jahr nun ist dieser vielgelobte Bericht von Mario Draghi veröffentlicht worden, in dem er aufgelistet hat, was es braucht, um die EU auf Spur zu bringen, sie zukunftsfester zu machen, wettbewerbsstärker werden zu lassen. Da ist das öffentliche Echo ja inzwischen auch eher so, dass dem bislang zumindest nicht allzu viel gefolgt ist. Wie schätzen Sie das ein?
Also Punkt 1 zur Betrachtungsweise. Es ist aus meiner Sicht völlig klar, das ist ja völlig legitim, dass beispielsweise aus der Wissenschaft die Rückmeldung kommt, das ist immer noch nicht genug. Ist ja durchaus legitime Kritik und es steht ja beispielsweise Herrn Feld völlig zu sagen, aus makroökonomischer Sicht müsste noch viel mehr passieren, als im Koalitionsvertrag steht. Aber was mich immer stört, ist, wenn es Aussagen gibt, die Regierung macht ja nichts, ja, weil kernkonstituierendes Merkmal einer Regierung ist nun mal ein Koalitionsvertrag und ich finde, man muss fairerweise sagen, fürs erste halbe Jahr ist schon eine ganze Menge aus dem Koalitionsvertrag umgesetzt. Es fehlt natürlich noch einiges, aber das ist halt immer die Betrachtungsweise, die da zählt. So, jetzt kommen wir zu Brüssel. Ich habe mich immer geweigert, auf Brüssel zu schimpfen, weil Brüssel alleine entscheidet gar nichts. Im europäischen Kontext entscheidet immer auf einen Vorschlag der Kommission eine Kombination aus der Kommission selbst, die Mitgliedstaaten und dem Europaparlament. Das heißt, Brüssel abstrakt entscheidet gar nichts. Wenn die Mitgliedstaaten etwas nicht gut finden, was Brüssel vorschlägt, können sie es verhindern. Zu dem sogenannten Trilog, Kommission, Parlament, Europäischer Rat, gehört immer dazu, dass alle drei zustimmen müssen. Das heißt, ohne die Mitgliedstaaten wird gar nichts beschlossen. Dito für das Europaparlament und die Kommission. Das heißt, entweder nur zu sagen, Brüssel ist böse und macht ganz doofe Sachen, die jetzt Deutschland behindern, ist zu kurz gefasst, weil im Endeffekt wir bei fast allen Sachen als Mitgliedstaat und als größter Mitgliedstaat mit im Boot sind. So, jetzt hat aber Mario Draghi diesen wirklich sehr lesenswerten, von allen gelobten Bericht geschrieben. Und ich muss auch konstatieren, da ist aus meiner Sicht viel zu wenig passiert. Wir haben ganz wenig konkrete Legislativvorschläge bisher, die den Draghi-Report umsetzen. Das wurde ja, als der Jahrestag des Draghi-Report war und dann alle wieder gesagt haben, we love to love the Draghi-Report. Aber da muss einfach konstatieren, von konkreten Umsetzungsmaßnahmen ist bisher noch zu wenig passiert. Jetzt muss man fairerweise aber auch sagen, Brüssel ist natürlich durch diese ganzen unterschiedlichen Beteiligungs-Mitwirkungspflichten in dem Trilogverfahren ist dann natürlich der ganze Gesetzgebungsprozess wesentlich komplexer. Und man sieht ja, die ersten Maßnahmen von der Europäischen Kommission fangen jetzt an, tatsächlich das Tageslicht zu erblicken. Wir haben jetzt einen Vorschlag beispielsweise, um im Bereich künstlicher Intelligenz und der Wechselwirkung zwischen künstlicher Intelligenz und Datenschutzgrundverordnung Erleichterungen zu machen. Wir haben bei der Nachhaltigkeitsberichterstattung, da haben wir ja schon in der vergangenen Regierung ziemlich Dampf gemacht, dass es da vereinfacht wird, kommen wir jetzt zur Entscheidung. Also es passiert jetzt nach einer aus meiner Sicht zu langen Zeit, wo zu wenig vorgeschlagen wurde, kommen jetzt schon einige Sachen in die Umsetzung. Und jetzt, glaube ich, brauchen wir nicht drüber zu reden, ob das jetzt gut, schlecht oder neutral ist. Das Gute ist ja, dass von der Europäischen Kommission jetzt ein klares Signal gegeben wurde. Wir kommen jetzt raus und machen Vorschläge. Die Bundesregierung hat da übrigens einen großen Beitrag geleistet. Der sogenannte März-Macron-Brief wurde ja von insgesamt 19 Staats- und Regierungschefs unterschrieben und unterstützt. Und der drängt die Europäische Kommission sehr stark in der Umsetzung des Draghi-Reports aufs Gas zu geben, drängt sie aber nicht nur, sondern sagt auch, wir unterstützen euch dann dabei. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wesentlich, dass das Duo Merz und Klingbeil gesagt haben, wir wollen dieses Signal setzen, wir wollen uns als Deutschland auch da beteiligen, gemeinsam mit Frankreich Initiative machen, diese strukturellen Wachstumsprobleme, die Europa hat, eben nicht nur zu sagen, Brüssel ist schuld und Brüssel muss jetzt machen, sondern wir als Mitgliedstaaten sagen auch, wir werden initiativ. Und es ist sehr ermutigend, dass eine sehr große und auch qualifizierte Mehrheit der Mitgliedstaaten diese Initiative von Merz Macron unterstützt hat, unterschrieben hat. Und der Brief liest sich wirklich hervorragend und gibt viel Hoffnung, weil die Kommission jetzt gesagt hat, sie will das machen und der Europäische Rat will das unterstützen. Also von daher müssen wir uns nur noch mit dem Europäischen Parlament einigen. Aber auch da gibt es ja klare Stimmen, dass das erkannt wird, dass in Europa ein echt massives Wachstumsproblem hat.
Lassen Sie uns jetzt mal aus kritischer Investorensicht auf Europa im Großen und Deutschland im Kleinen schauen. Sie haben das vorhin schon angedeutet. Was fehlt zum jetzigen Zeitpunkt? Ich würde es jetzt auch mal ganz plakativ formulieren. Was würde uns für ausländische Investoren, uns Europäer und uns Deutsche sexier machen, spannender machen? Welche Stellschrauben müssten konkret neu justiert werden, um diesen Headlines gerecht zu werden, die man vor einem halben Jahr gelesen hatte, wonach sich ausländische Investoren möglicherweise von den USA abwenden und wieder viel stärker nach Europa schauen, insbesondere nach Deutschland?
Ja, also ich kann da im Prinzip auf das sogenannte Executive Summary des Draghi-Berichts referenzieren, weil Mario Draghi dafür auch von genau den Investoren, über die Sie sprechen, auch sehr gelobt wurde. In der chemischen Industrie sind wir nach wie vor viel zu restriktiv. Anstatt, dass wir einen risikobasierten Ansatz haben, versuchen wir halt ganze Produktfamilien zu verbieten. In der pharmazeutischen Industrie wird nach wie vor ein Gesetzgebungsvorschlag debattiert, ernsthaft, der den Patentschutz von 8 Jahren auf 6 reduziert im pharmazeutischen Bereich, was genau das Gegenteil dessen ist, was Hochleistungsforschung anreizt. Bei der künstlichen Intelligenz sagen uns ganz viele Marktteilnehmer, dass die Komplexität unseres Regelwerks erdrückende Ausmaße angenommen hat, insbesondere wenn man noch die Wechselwirkungen beispielsweise zur Datenschutzgrundverordnung mit ins Kalkül nimmt. Es ist ja nicht nur die KI-Verordnung, die hochgradig komplex ist, sondern auch die Sachen, die dann indirekt mit reinspielen. Über die Nachhaltigkeitsberichterstattung haben wir gesprochen. Ich habe noch keinen Unternehmer in meinen 7 Jahren Regierungszeit und 17 Jahren bei Goldman erlebt, die sagen, wir wollen nicht den Märkten über unsere Nachhaltigkeitsbemühungen berichten. Ja, der Markt verlangt das ja auch. Aber Europa hat das in dermaßen, ich sag mal, negativen Perfektionismus auf Klein-Klein-Ebene fokussiert, dass Aktenordner von Materialien ausgefüllt werden, selbst von kleinen und mittelständischen Unternehmen. Also das sind alles so Sachen, wo Europa sehr grundlegend, sehr anders denken muss und das möglichst schnell tun muss. Aber das sind nur so ein paar Beispiele. Das Gleiche könnte man für in der Automobilindustrie, in Maschinenbau, in allen großen Industriesektoren Europas kann man Beispiele finden, dass wir von dem Regulierungsgrad einfach viel zu weit und viel zu filigran technisch und viel zu klein-klein geworden sind. Letzter Punkt, wenn Europa morgen ankündigen würde, wir unterschreiben Mercosur und unterschreiben nicht nur Mercosur, also das Freihandelsabkommen Mercosur mit den 4 großen lateinamerikanischen Volkswirtschaften, sondern gehen jetzt auch raus und wollen im nächsten Jahr Freihandelsabkommen mit Indonesien, mit Indien, mit Malaysia, mit dem Gulf Cooperation Council, also den nahöstlichen Golfstaaten abschließen. Wenn ich die besucht habe oder mit Olaf Scholz gemeinsam besucht habe, haben die alle immer das Gleiche gesagt. Seit 15 Jahren, seit 20 Jahren verhandeln wir mit der Europäischen Union. Wir kommen nicht zu Potte. Wenn die EU das als Entscheidung machen würde und auch beweisen würde mit einer Ratifizierung von Mercosur, dass sie es ernst meint, dann würde das ein unheimlich positives Signal senden.
Also ohne das geringschätzen zu wollen, würde ich jetzt mal gern weg vom Konjunktiv und das nehmen, was ist und dabei auf die europäischen Märkte schauen und wissen wollen, was da schon jetzt Branchen oder Sektoren sind, wo wir bereits wirklich gut sind, wo Investoren auch jetzt schon sehr neugierig schauen, sich engagieren, trotz nicht so optimaler Rahmenbedingungen. Gern auch den Fokus auf etwas setzen, das einfache Privatanleger nicht unbedingt auf dem Radar haben.
Na gut, man muss natürlich dazu sagen, ein sehr großer Teil, das unterscheidet Deutschland von USA beispielsweise, dass ein großer Teil unserer Volkswirtschaft gar nicht an Börsen notierte Aktien hat. Also wenn ich an den Maschinenbau denke, da gibt's in der Breite ganz vieles unseres Mittelstandes im Maschinenbau, wo Investoren sich die Finger ablecken würden, dort beteiligt werden zu können und wo es ja auch im Private Equity auch sehr großes Interesse gibt, sich zu beteiligen, teilweise ja auch schon erfolgreich, dann ist es auf jeden Fall nach wie vor eine Branche, die überragend Weltmarktführung in ganz vielen Segmenten hat. Pharmazeutische Industrie kann man dazu nennen, die Verteidigungsindustrie. Ich meine, Rheinmetall hat es geschafft, innerhalb von kürzester Zeit eines der top weltweiten nach Marktkapitalisierung börsengelisteten Rüstungsunternehmen zu werden. Aber zusätzlich dazu haben wir ja, ich war neulich in München bei einigen der Defense-Tech-Unternehmen zu Besuch, die ich schon in meiner Amtszeit kennenlernen durfte. Da haben wir ja teilweise Geschäftsmodelle, die richtig, richtig auf positive Resonanz bei Investoren, Finanzierungsrunden und so weiter führen. Und deshalb würde ich auch den deutschen Startup-Technologiebereich nicht unterschätzen. Crunchbase, eine der führenden Datenanbieter in dem Bereich Technologie-Startup-Unternehmen, hat gerade eine globale Statistik veröffentlicht. In Deutschland gibt es die 5 meisten Startup-Unternehmen mit einem Marktwert von über 1 Milliarde Euro, also sogenannte Unicorns, Einhörner. Also das sollten wir auch unser Licht nicht unter den Scheffel stellen. Da tut sich unheimlich viel. Gerade als ich in München mit einigen von den Marktteilnehmern gesprochen habe, haben die gesagt, wir haben jetzt die Milliardengrenze überschritten. Hinter uns gibt es aber noch 4, 5, 6 andere, die auch die Chance haben. Also der Technologiesektor entwickelt sich in Deutschland auch sehr, sehr stark.
Wobei es da ja auch oft so ist, dass wir zwar durchaus große Innovationskraft haben, es aber letztlich kapitalbedingt am Durchhaltevermögen mangelt, sodass die Unternehmen eben nicht zu globalen Playern werden, sondern eher in anderen Unternehmen aufgehen und außerhalb Europas aufblühen, oder?
Ja, also ist gar keine Frage. Die Eigenkapitalfinanzierung in Deutschland ist aus inländischen oder europäischen Quellen viel, viel, viel zu schwach. Es ist gar keine Frage, aber man muss sich ja auch nicht wundern. Die Hauptquelle von Eigenkapital für Wachstumsunternehmen kommt in USA, in Kanada, in Großbritannien, auch in Schweden von Pensionsersparnissen. Also wenn Sie sich angucken, von wem kriegen die großen Venture Capital Gesellschaften ihr Geld, mit dem sie Startups helfen, sich zu gründen, zu wachsen, zu skalieren, dann ist ein überwiegender Anteil von dem Geld institutionell, kommt von sogenannten Venture-Capital-Gesellschaften, die sich aber wiederum von langfristigen Anlagegeldern von Menschen, die für ihren Ruhestand sparen, gespeist sind. Und solange Deutschland, insbesondere in der zweiten und dritten Säule, da so schwach aufgestellt ist, dürfen wir uns auch nicht darüber beschweren, dass große Eigenkapitalfinanzierungsrunden nicht von deutschen Institutionen finanziert werden können, weil die einfach zu klein sind. Aber wenn Sie dann gucken, wo die großen Teilnehmer dieser Finanzierungsrunden herkommen und wo sie ihr Geld herhaben, dann ist das Rentensystem und insbesondere die kapitalmarktbasierte zweite und dritte Säule absolut ein Schwachpunkt unserer Volkswirtschaft. Ganz abgesehen davon, dass die Länder, die ich genannt habe, für die jeweiligen Rentnerinnen und Rentner auch sehr gute Ergebnisse erzielt haben, ist es auch ein volkswirtschaftliches Thema, dass wir da einfach viel zu schwach auf der Brust sind, was das Volumen von Eigenkapitalfinanzierung angeht.
Und schon landen auch wir unbeabsichtigt in der großen Rentendebatte gerade.
Da geht's ja um die erste Säule. Was ich ja sage, ist, ich habe neulich mit dem Chef der schwedischen Pensionskasse gesprochen. Ja, der hat über mehrere Jahrzehnte durch stark Eigenkapital aktienbasierte Anlagen 9% Rendite für Rentnerinnen und Rentner in Schweden erwirtschaftet. Wenn man sich das einfach mal anguckt über die Jahrzehnte, den Zinseszinseffekt, der ist gigantisch. Es ist völlig legitim, dass so intensiv über die erste Säule gesprochen ist, also ein unheimlicher wichtiger Punkt, da eine Nachhaltigkeit reinzukriegen. Aber wirklichen Wohlstand für Rentnerinnen und Rentner dauerhaft erreichen wir nur, wenn wir in der Breite, in der Masse über die zweite und dritte Säule Betriebsrenten und private Altersvorsorge echte Renditechancen erwirtschaften. Weil egal wie gut wir die erste Säule macht, sie wird niemals, weil ja kein Geld angelegt wird, das ist immer nur ist ja per Definition so, ja, das Verfahren ja nicht dafür, aber es ist ein Umlageverfahren. Das heißt, wirklicher Wohlstand für die breite Masse kann nur erzielt werden, wenn wir, um ein europäisches Beispiel zu nehmen, von Schweden lernen.
Ja, das habe ich tatsächlich auch jetzt zuletzt am Wochenende wieder gehört, dass das schwedische Modell durchaus vorbildhaft wäre. Das
ist übrigens jetzt natürlich auch für die aktuelle Regierungskonstellation ein extrem interessantes Beispiel, weil in Schweden ja die Konservativen und die Sozialdemokraten gemeinsam über die Jahrzehnte dieses Modell entwickelt und weiterentwickelt haben in einem großen politischen Konsens. Und das, finde ich, ist das Wichtigste, weil es eben, wenn das in der Breite unterstützt wird, dann wird es auch nicht zurückgedreht, wenn mal jemand anderes dran ist. Ja, also das ist ja das überragend Erfolgreiche, diese Stabilität, die jemandem wie dem Chef der schwedischen Gesellschaft, der übrigens staatlich ist, ja, die Möglichkeit gibt zu sagen, mein Investitionshorizont ist 10, 20, 30 Jahre, weil das ist so ein breiter Konsens, das ist so ein Erfolg, das stellt niemand in Frage. Ja. Da kann man sich darauf verlassen, dass, wenn es auch mal einen Rücksetzer gibt, alle Rücksetzer durchstehen kann. Ja. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig.
Inwieweit kann man sich denn aber jetzt an diesem Modell in der aktuellen Situation und Debatte, in der wir uns jetzt gerade befinden, orientieren? Weil als Vorlage von heute auf morgen lässt sich das doch sicher nicht nehmen.
Na, schon, würde ich anders sehen. Also muss ich sagen, es ist eine meiner großen Frustrationen, sowohl in der Regierung Merkel-Scholz als auch in der Regierung Scholz-Lindner-Habeck hatten wir ja gute Entwürfe, wie wir endlich mit diesem gescheiterten Modell der Riester-Rente, das viel zu kompliziert ist, das viel zu konservativ ausgerichtet ist, das überhaupt keine wirkliche Anlage im Aktienbereich überhaupt nur möglich macht, weil man jeden Cent der Einzahlung garantieren muss. Wir haben sogar einen Gesetzesentwurf in der Ampelkoalition am Ende gemacht, enorm gelobt und sehr positiv gesehen. Das könnte sehr schnell passieren. Und was man auch dazu sagen muss, weil wir gerade gesagt haben, was macht die Bundesregierung? Der Entwurf für das Betriebsrentenstärkungsgesetz, der auch viel gelobt wurde, wurde jetzt schon durchs Bundeskabinett verabschiedet. Der ist jetzt also im parlamentarischen Verfahren. Das heißt, auch in der zweiten Säule, wo man auch sehr schnell sehr große Wirksamkeit erreichen kann, wenn sich zwei Tarifparteien einigen, wir machen jetzt mal im Sozialpartnermodell kapitalmarktorientierte Renten in großem Volumen, weil natürlich, wenn von den Tarifparteien da was reinkommt, dann ist das natürlich viel mehr Volumen, als wenn es Einzelpersonen machen. Der Ball liegt auf dem Elfmeterpunkt, muss einnetzen. Geht auch.
Ja, aber irgendwer wird doch da sicher wieder nicht mitspielen wollen oder das ganz anders sehen.
Nö, also ist ja im Koalitionsvertrag vereinbart. Ja, also ich glaube nicht, dass es da Hemmnisse geben wird. Und die Bundesregierung hat ja einstimmig das Betriebsrentenstärkungsgesetz verabschiedet. Die private Altersvorsorge wird von der Union gelobt. Bärbel Baas hat neulich auf YouTube einen Post gemacht, in dem sie auch ausdrücklich gesagt hat, sobald die Diskussion um Säule 1 beendet ist, müssen wir auch über Säule 2 und Säule 3 ins Machen kommen. Also ich sehe nicht, dass das eine große Kontroverse gibt, weil es jeder ja sieht, wie erfolgreich sowas sein kann. Aber nicht nur Schweden übrigens. Dänemark hat ein super Modell, Niederlande hat ein super Modell, Großbritannien hatte ich genannt, USA, Kanada, Australien, es gibt ja ganz viele positive Beispiele von diesen Pensionsfonds oder Strukturen von Pensionsfonds. Die haben halt alle den Vorteil, dass sie vor 50, 60 Jahren angefangen haben.
Wir werden auf das Thema bestimmt nochmal zurückkommen in den nächsten Monaten. Scheint ja nun so, dass das doch nicht so ausdiskutiert ist, wie man gedacht hatte. Für heute würde ich unseren kleinen Rundumblick dieser Auftaktausgabe gern abschließen mit einer Einschätzung zu den derzeitigen Sorgen, die man mit Blick auf die Märkte hat. Da fallen ja viele verschiedene Aspekte zusammen. Die hohe und auch weiter zunehmende Staatsverschuldung der westlichen Industrienationen, geldpolitische Entscheidungen, also Zinspolitik, die handelspolitischen Auseinandersetzungen von den USA ausgehend, die Angst vor dem viel strapazierten Begriffs eines Crashs aufgrund einer platzenden KI-Blase. Soll man sich in Kryptowährungen absichern? Also das Angstportfolio ist wirklich sehr diversifiziert, aber über was lohnt es, sich wirklich ernsthaft Gedanken zu machen?
Ja, also Punkt 1, Ihr Einwurf, muss man in Kryptowährungen gehen, würde ich jetzt nicht sagen, dass Kryptowährungen sich bisher als guter Diversifikator gezeigt haben, weil die ja auch einen Rücksetzer gehabt haben. Von daher würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, dass, wenn man die große Furcht hat, dass jetzt im KI-Bereich es massive Rücksetzer sind, ist es nicht ein Automatismus, dass dann Diversifizierungseffekt oder sogar Risikoabbau dadurch stattfindet, dass man in diesen Sektor geht. Es gibt andere Gründe, aber da würde ich mal sagen, da haben die Kryptowährungen noch nicht den Test der Zeit bestanden, dass sie da wirklich ein Vermögensgegenstand, der unbedingt gewinnt, wenn es an der Börse turbulent zugeht. So, ich würde mal als Grundsatz sagen, weil wir jetzt erstmal über das große Bild reden und dann irgendwann bei den nächsten Sessions in die Details vielleicht reingehen. Der größte Fehler, den man machen kann, ist permanent aus Angst vor dem Platzen einer Blase gar nicht zu investieren. Für ein deutsches Publikum, das gleiche können wir aber für USA und viele andere Märkte auch sagen, der DAX hat Ende der 80er Jahre auf dem Stand von initial 1000 angefangen und seitdem gab es den Rücksetzer. Viele haben es ja auch einen Platzen der Blase genannt nach der deutschen Einheit, als die Börsenkurse erst explodiert sind und dann wieder sich korrigiert haben. Als das Anfang der 90er dann ausgestanden war, hatten wir Anfang der 2000er das Platzen der neuen Mark, der Internetblase. Als das ausgestanden war, hatten wir dann die globale Finanzkrise. Als das ausgestanden war, hatten wir die Eurokrise. Als das ausgestanden war, hatten wir die Corona-Krise. Als das ausgestanden war, hatten wir die Energiekrise als Folge des russischen Angriffskriegs. Und trotz all dieser Krisen und trotz all dieser Rücksätze und trotz all dieser geplatzten Blasen ist der DAX seitdem, jemand, der damals bei 1000 eingestiegen ist, ist jetzt bei Verdreiundzwanzigfachung des Kapitals. Ja, das muss man einfach mal sich vor Augen halten. Das heißt, der größte Fehler, selbst wenn man genau wusste, wann Blasen platzen und wann Krisen kommen, wäre es trotzdem gut gewesen, Füße stillhalten und seit Ende der 80er investiert zu bleiben. Also von daher bin ich immer so ein bisschen skeptisch, wenn man sagt, oh, jetzt kommt die große Krise und jetzt platzt die Blase. Wird bei KI übrigens schon seit ein paar Jahren gesagt. Ja, also ich kann mich erinnern, als das erste Unternehmen mehr als 1000 Milliarden Dollar wert war, haben alle gesagt, das kann ja nur, oder alle nicht, aber viele haben gesagt, das kann ja nur eine Blase sein. Und seitdem ist Nvidia jetzt, hat mal die Schallmauer von 5000 sogar mal kurzfristig durchbrochen gehabt. Zusätzlich mit weltweit 7, 8 anderen, die diese Tausender Schallgrenze überschritten haben. Will ich nur sagen, wer damals dann gesagt hat, huch, jetzt, das kann ja nicht mehr höher gehen, weil ein Unternehmen ist jetzt mehr als 1000 Milliarden Dollar wert, kann ja nur schief gehen. Die hätten alle die Rallye bisher jetzt verpasst. Also von daher wäre ich da mal vorsichtig. Und der zweite Punkt, den man ja auch sagen muss, relativierend, was passiert volkswirtschaftlich? Ich bin jetzt bestimmt nicht derjenige, der tief genug in Analyseabteilungen und so weiter drin ist, um jetzt zu sagen, eine Korrektur kommt dann und dann, will ich mir auch gar nicht anmaßen. Was ich aber sagen will, ist, wenn man einfach mal so sieht, was die volkswirtschaftlichen Wirkungen nach einigen dieser Blasenplatzungen war, solange langfristig aus dem Platzen der Internetblase es dann trotzdem gelingt, die ganzen Anwendungsunternehmen, da muss man nicht nur über Google, Meta und Amazon reden, ist es ja so, dass trotz Platzen von Blasen netto insgesamt langfristig gesehen über die Jahrzehnte hinweg volkswirtschaftlich immer noch positive Effekte kommen, auch wenn mal an Börsen eine Blase platzt. Man muss natürlich die Risikotoleranz haben, man muss diversifiziert sein, aber man muss natürlich an Aktienmärkten immer wissen, ist kein Zufall, dass die Volatilität der Anlageklasse Aktien zusammen mit einigen Rohstoffen die höchste ist, die es im Anlageuniversum gibt. Von daher bekommt man für die Rendite, die im Schnitt höher ist als bei Anleihen, natürlich muss man das Risiko in Kauf nehmen, dass es auch mal einen Rücksetzer von 20, 30, manchmal 40, manchmal sogar ein bisschen mehr Prozent geben kann. Ja, das ist halt so. Deswegen diversifizieren und langen Atem haben.
Wir werden über all das in den nächsten Monaten noch im Detail sprechen. Das hier soll ja jetzt nur ein kleiner Vorgeschmack sein. Die erste richtige Ausgabe versuchen wir noch vor Weihnachten rauszugeben. Über was sollten wir dann im Detail als erstes sprechen, Stand heute?
Naja, also wir haben ja das Thema Handel nur gestreift. Und wenn ich mal so die deutsche Volkswirtschaft anschaue, ist Welthandel für uns ja das absolute Lebenselixier. Von daher können wir gerne uns mal über die ganze Frage, bis dahin wissen wir, entwickelt sich ja die Diskussion auf der einen Seite mit USA weiter, ja, Besuch des Handelsministers und des Handelsbeauftragten in Europa und gleichzeitig Mercosur wird bis dahin ja möglicherweise schon final unterschrieben. Bei den anderen großen Wachstumsregionen der Welt gibt es vielleicht Fortschritte in den Verhandlungen. Das könnte man als eines der Themen auf jeden Fall nehmen. Volkswirtschaftliche Bedeutsamkeit hat es für die deutsche Industrie, den deutschen Aktienindex, auch den MDAX ebenfalls. Also von daher ist es sicherlich auch für Anlagefragen ein hochgradig relevantes Thema.
Und ich habe den Eindruck, dass es dazu am Rande dann auch immer etwas Zuversicht gibt.
Das Glas ist halb voll und wir sind optimistisch, dass die Versprechungen auch umgesetzt werden. Es ist ja auch völlig logisch, wenn USA und China restriktiver werden, auf unterschiedliche Arten und Weisen, die einen über Zölle, die anderen, weil sie mehr selbst machen wollen, dann muss Europa ja gucken, mit wem wollen wir das dann ausgleichen. Ja, weil wenn zwei tendenziell restriktiver werden, müssen wir ja Regionen finden, die großzügiger werden. Und dafür müssen wir aber auch selbst großzügiger werden und unsere Bedenken gegen Handelsabkommen Bedenken sein lassen und endlich mal ins Machen kommen.
Dann könnten wir also der sich freuende Dritte werden, so im Sinne von, wenn zwei sich streiten.
Es ist aus meiner Sicht die einzig sinnvolle Strategie in der Handelspolitik, ist auf der einen Seite natürlich weiterhin mit China und USA zu reden, ist absolut richtig und absolut zwangsläufig, weil das werden die zwei großen Wirtschaftsblöcke der Welt bleiben auf absehbare Zeit. Aber irgendwann wird Indien auch mal Deutschland überholen. 1,4 Milliarden Inder werden irgendwann mal mehr produzieren als 84 Millionen Deutsche. Das ist fast schon zwangsläufig. Ein tolles Beispiel, ja. Mit Indien haben wir noch kein Freihandelsabkommen zwischen der EU und Indien. Und die gleiche Logik, Indonesien, Malaysia und all diese Wirtschaftsregionen wollen mehr mit Europa handeln. Das heißt, das wäre unter Diversifizierungsaspekten absolut notwendig, da ins Machen zu kommen.
Nehme ich alles für die nächste Ausgabe mit. Ich freue mich drauf. Vielen Dank, Jörg Kukies.
Vielen Dank, Frau Müller.
Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank auch an Sie fürs Dabeisein. Ich hoffe, Sie sind zumindest neugierig genug geworden, um die nächste Folge mitzunehmen. Wie gesagt, kurz vor Weihnachten steigen wir so richtig ein. Ich würde mich freuen, wenn Sie dazukommen. In diesem Sinne, bis dahin und alles Gute Ihnen.
Kapitalmarktbriefing. Der Deep Dive in die Finanzwelt. Mit Jörg Kukies.